Bevölkerungspolitik. Bevölkerungspolitik heisst die Planung von dem Wachstum über die Kontrolle vom Körper der Frau. Bevölkerungspolitik heisst Anpassung. Das Bevölkerungswachstum wird so gesteuert, dass der Wirtschaft möglichst hohe Gewinne und möglichst wenig Kosten entstehen und dass die politische Situation unter Kontrolle bleibt.
Spirale, Spirale.
Pille, Pille, Spritze, 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 Spritze.
Spirale.
Spritze.
Spirale.
Pille.
3 Monate Spritze.
Bevölkerungspolitik läuft vor allem über den Körper der Frauen. Bevölkerungspolitik läuft über die Gebärfähigkeit der Frauen. Wer die kontrollieren kann, kontrolliert das Wachstum von einer Bevölkerung. Müssen sich darum Kontrolle über die Gebärfähigkeit der Frauen sichern. Sie machen das über die Medizin, über Gesundheitsinstitutionen, über Medikamente, über die Forschung und über die dazu passenden Ideologien. Die Art, wie die Kontrollen durchgeführt werden, ist verschieden. Sie ist abhängig von der jeweiligen ökonomischen Situation eines Landes und vom Grad der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie sieht also in einem Drittweltland anders aus als in der Schweiz. Und in der Schweiz ist sie wieder verschieden, je nachdem, ob es sich um Ärmere oder Reichere oder um Emigranten handelt. Im Zentrum dieser Kontrolle steht immer die Frau. Sie muss kontrolliert werden. Ist das Schicksal der Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft?
Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht.
In dieser Sendeserie über Bevölkerungspolitik bringen wir jetzt etwas über die Pharmakonzerne und die Genforschung. Wir haben gefunden, dass gewisse Produkte der Pharma-Multis die Bevölkerungspolitik nachhaltig beeinflussen. Als Beispiel wollen wir hier ein Medikament gegen Durchfall nehmen. Heute kranken pro Jahr bis zu 1 Milliarde Kinder neu an Durchfall.
Der Durchfall wird in der Regel durch Nahrungsmittel und Wasser übertragen, wo mit Schiessdreck in Berührung gekommen ist. Das erklärt, warum der Durchfall bei denen weiter verbreitet ist als bei uns. Unzureichende Trinkwasser- und Abwasserversorgung sowie allgemein schlechte und unhygienische Bedingungen. Durchfall ist eigentlich in der Regel ein normaler Schutzmechanismus. Der Darm versucht, seine Krankheitserreger so lange auszuspülen, bis er keine mehr hat. Dabei kommt es dann allerdings zu einer grossen Ausschwemmung von Wasser und Salz, die vor allem bei kleinen Kindern gerade zu einer Austrocknung führt. Das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum im Jahr 5 Millionen Kinder sterben. Gegen die Austrocknung würde es eigentlich eine einfache und unter anderem lebensrettende Therapie geben. Nämlich eine Flüssigkeit versetzt mit Salz und Zucker. Aber da es ja für die Pharmas nichts daran verdienen gäbe, tun sie mit ihren Werbungen teure Antidurchfallmittel propagieren, wo die meisten überflüssig und sogar gefährlich sind. Es ist nicht nur die Propagierung der Medis, sondern auch der Übergang vom Stillen zur industriellen Babynahrung, die viel zur Verschlimmerung der Situation beigeführt hat. Aber auch das ist der Pharmakonzern und der Ernährungskonzern gleich. Die Hauptsache, sie verdienen ihren Stutz daran.
Down.
Die Mehrzahl der untersuchten Medis in der dritten Welt sind unwirksam und gefährlich, weil alle Medis den Flüssigkeits- und Salzverlust gleich lassen oder sogar begünstigen. Auch der Einsatz von Antibiotika ist unnützlich und gefährlich, wenn es keine medizinische Betreuung hat. Und das hat es ja meistens nicht. Aber auch das vergessen sie. Obwohl man da in der ersten Welt sagt, dass eine Behandlung nur gemacht werden soll, wenn es überwacht wird. Auch trotz Mangel von überzeugten Beweisen, ob ihre Medis überhaupt das nützen, werden weiterhin Pharmakas gegen Durchfall an kleine Kinder verschrieben. Natürlich sind unter den Antidurchfall-Medis auch Schweizer Medis darunter. Zum Beispiel das Produkt Enteroswiss vom Hersteller Lagab. Das Medi hat Clioquinol und das Antibiotikum Furazoldin drin. Aber dass Clioquinol bei einer längeren Einnahme schwere Nervenschäden zufügen tut, wird natürlich kein Schriftzug erwähnt. Und beim Furazoldin ist es so, dass 1978 aus dem Handel von Asien genommen worden ist, weil es nämlich verträglichere und wirksamere Substanzen gibt. Ich komme auf die Substanz Clioquinol zurück. Clioquinol hat Wirkstoff drin, was Mohn hervorrufen kann. Das ist eine schwere Nervenerkrankung, die anfängt mit ständigen Schmerzen, dann zu Lähmungen von Arm und Bein, Blindheit und in schweren Fällen zu Tod führen kann. Auch Zibageigi hat in ihren bekannten Durchfallmitteln Mexaform und Enterophioform den Wirkstoff von der Clioquinol enthalten. In Japan sind 20'000 bis 30'000 Menschen von Smon krank geworden. Auch in anderen Ländern hat es Smon-Fälle gegeben. Zibageigi hat damals einen Prozess gehabt und musste 300 Millionen Franken an japanische Patienten oder Betroffene zahlen. Ich muss sagen, es ist schwierig viel. Sie vergessen wieder mal, dass es noch andere gehabt, die davon betroffen waren. Oder noch betroffen sind. Der Mohn-Skandal hat dann vor allem in der ersten Welt Konsequenzen gehabt. 1972 stoppt Zibageigi den Verkauf in den USA aus kommerziellen Erwägungen. In Japan, Neuseeland, Schweden, Dänemark und Norwegen sind Clioquinol-haltige Medikamente aus dem Markt genommen oder verboten worden. In der BRD, Finnland und Frankreich sind sie unter Rezeptpflicht gestellt worden. In der dritten Welt sind die Medis nach wie vor erhältlich. Erst letztes Jahr hat Zibageigi angekündigt, sie werden Mexaform und das Enterophioform weltweit vom Markt nehmen. Nicht sofort, sondern erst innerhalb von 5 Jahren, heisst es plötzlich. Das heisst aber überhaupt nicht, dass Zibageigi ganz auf den Verkauf von Clioquinol-haltigen Mitteln verzichten will. Denn auch in der Gruppe von Magen- und Darmberuhigungsmedis ist das Mittel enthalten. Auch das, dass sie das Medi aus dem Markt nehmen wollen, haben sie schon mal bei einem schweren Schmerzmittel gesagt. Komischerweise habe ich es aber jetzt noch in der Liste von Medis, die in der dritten Welt hergestellt und verkauft werden. Kann man sich also vorstellen, was mit dem Clioquinol laufen wird? Zibageigi macht ihre Experimente oder ihren Handel nicht nur mit Medis, sondern auch mit Schädlingsbekämpfungsmitteln. So wie zum Beispiel Schädlingsbekämpfungsmittel Galecron. Das Mittel ist auf ungeschützte Kindsägypten gesprüht worden. Das Mittel wird eigentlich als krebsgefährdend angeschaut. Ein Zibasprecher meint dazu, es ist bedauerlich, dass Kinder als Freiwillige für das Experiment gekommen sind. Das Mittel hätte eigentlich 1976 aus dem Meer genommen werden sollen. Aber auch das. Es wird immer noch verwendet. Es hat noch mehr Beispiele von dieser Art. Ich kann damit eigentlich nur wollen, ihre Profitorientiertheit aufzeigen.
Und jetzt kommen wir zum Abschnitt über Gentechnologie. Ich möchte noch sagen, dass uns Claudia, die zurzeit im Knast ist, massiv unterstützt hat mit ihren Infos und Denkanstössen zu diesem Thema. Die Geschichte der Gentechnologie hat angefangen bei den Nutzpflanzen, und zwar schon lange. Dort ist es darum gegangen, ertragreichere Getreidesorten zu basteln, beispielsweise Hybridweizen und Hybridmais. Diese Sorten können sich aber nicht mehr allein vermehren, es muss immer von neuem Saatgut produziert werden. Die Bauern können das Saatgut gerade im Multipack mit Spezialdünger und Schädlingsbekämpfungsmitteln bei den Chemiemultis kaufen und werden damit abhängig von ein paar wenigen Firmen, die das Monopol haben auf dem Zeug. Bald mal hat sich das Geschäft auch auf Nutztiere ausgeweitet. Das heisst, die pflanzen sich zwar fort wie eh und je, aber durch spezielle Züchtungen und Hormonbehandlungen sind sie profitabler gemacht worden. Zum Beispiel gibt es heute Kühe mit völlig überdimensionierten Eutern oder extrem fette Säue, die sich kaum mehr bewegen können und auch weniger resistent gegen Krankheiten sind. Ein ganz schönes Beispiel, wie das laufen kann in diesem Forschungslabor, ist die Geschichte der Substanz DES. Zuerst ist es auf den Markt gekommen, für die Frauen, damit sie keine missbildeten Kinder auf die Welt stellen. Dann, wo die Kinder wegen dem Medikament Pubertät, Vaginal- und Hodenkrebs bekommen haben, ist es gebraucht worden als Aufwertung für das Saufutter, damit die Säue mehr Fett anschlägen. Und wo das auch nichts gebracht hat, ist es wieder auf die Frauen angewendet worden als Pille danach. Die Anwendungsgebiete und Perspektiven für die Gentechnologie sind irrsinnig vielfältig. Die Fantasien der Genforscher erstrecken sich über sämtliche Wirtschaftszweige. Es sind beispielsweise Mikroben geplant, die den Abbau von Rohstoffen vereinfachen, von Erz und Öl, aber auch Kupfer, Uran etc. Das würde bedeuten, dass der Ölvorrat um 50% erstreckt würden. Für den Umweltschutz hat man sich etwas ausgedacht. Es sollen nämlich Mikroben gebastelt werden und so dressiert werden, dass sie Pestizide, sauren Regen, giftige Metall und Giftgas auffressen. Und natürlich auch Ölteppich, die unangebrachterweise auf dem Meer umeinander schwimmen. Produktion kann man sich gewisse Sachen ausdenken. Das Beispiel von der Kreuzung zwischen Herdöpfel und Tomaten, der Tomoffel, ist nur ein Beispiel. Unsere Nahrungsmittel, die wir jetzt haben, könnten auch beliebig verändert werden in ihrer Struktur. sie könnten bis ihren Nährstoffgehalt verdichtet werden. Andererseits könnten auch ganz direkt Zellmassen, Mikroben als Tierfutter gezüchtet werden. Lustige Idee hat man sich bei den Nutztieren ausgedacht. Ein Wissenschaftler hat sich den Scherz erlaubt, sich ein Tier vorzustellen, das sowohl Wolle bringt, wie auch Fleisch, wie auch Milch. Er nennt das Wollemilchschwein. In der Medizin können ganz neue Heilmittel entstehen, wie beispielsweise Interferon. Die neue Technologie soll aber auch dazu dienen, dass alte Medikamente billiger und mit weniger Nebenwirkungen hergestellt werden können, zum Beispiel Antibiotika oder auch Impfstoffe. Bis jetzt ist aber von diesen Träumen noch nichts verwirklicht bzw. auf dem Markt. Das einzige gentechnisch hergestellte Medikament ist das menschliche Insulin. Ich möchte jetzt die Firmen vorstellen, die in der Schweiz sich mit Gentechnik befassen. Da haben wir beispielsweise Ziba Geigi. Ihre Produktionsstätten, also solche, die nicht nur auf Gentechnologie bezogen sind, sind in 52 Ländern. 1977 ist 54% von ihrem Umsatz außerhalb von Europa zustande gekommen. Ziba Geigi gehört zu den 6 grössten Saatgutmultis. Ihren Umsatz für Agrochemikalien beläuft sich auf 2,5 Milliarden Schweizer Franken. Im November dieses Jahr hat sie einen Laborneubau zu Basel eingeweiht, wo ausschließlich Genforschung mit Schwerpunkt auf Interferon-Antibiotika betrieben wird. Kostenpunkt 43 Millionen Schweizer Franken. Gleichzeitig baut sie ein ähnliches Institut in North Carolina, USA, dort mit dem Schwerpunkt auf Tiernahrung, technische Chemie und Bioenergie. Die Sicherheitsvorkehrungen für das Institut Basel richten sich laut Ziba Geigi nach den Richtlinien der Kommission für experimentelle Genetik in der Schweiz. Ich habe allerdings noch nie von dieser Kommission gehört und auch ihre Richtlinien nie gefunden. Ziba Geigi hat bereits 3 Interferontypen patentieren lassen. Außerdem ist sie an einem Energieprojekt, das der Nationalfonds sponsert, beteiligt. Ziel: Es soll Methangas mikrobiell ins handlichere, flüssige Methanol umgewandelt werden. In einer Studie über Pharmakonzern von Wood Mackenzie nimmt Ziba Geigi den Platz 2 ein. Jetzt kommen wir zu Sandow. 1977 war ihr Umsatz 4,8 Milliarden Schweizer Franken. 94,9% davon sind außerhalb der Schweiz erzielt worden. Sie ist ebenfalls beteiligt am Saatgutgeschäft. Sie hat Northrop Kin in den USA gekauft. Ihr Umsatz im Agrobereich ist 750 Millionen. Sie arbeitet eng mit der Ziba Geigi zusammen in Venezuela, Brasilien und Argentinien. Sie haben dort zusammen Forschungszentren für bessere Erforschung der Nutzpflanzen. Beim Saatgut ist der Vorteil, dass die Gewinnrate jährlich sich um 19% steigert. Wenigstens war das 1977 so gewesen. Zusätzlich können Gewinne erzielt werden durch Patentierung von neu erschaffenen Nutzpflanzen und Vergabe von Lizenzen. Sandow ist der zweitgrösste Saatgutproduzent auf der Welt. In der Rangliste über die Pharmaindustrie, wieder von Wood Mackenzie, figuriert Sandow auf Platz 7. Die Biotechnologie von der Sandow ist in Österreich, in Wien, konzentriert. Bis jetzt ist der Schwerpunkt nicht so auf Interferon gelegt worden, wie bei der Ziba Geigi, sondern mehr auf Antibiotika. Dorfmann Laroche hat 1982 7,1 Milliarden Umsatz gemacht, und zwar Schweizer Franken. 920 Millionen hat sie in die Forschung geschickt. Ihren Schwerpunkt in der Genforschung ist Interferon. Sie hat Genforschungsinstitut in Basel, in New Jersey in den USA und in Kamakura in Japan. Sie betreibt Interferonforschung bereits seit Anfang 70er Jahre und hat sich auch die exklusiven Verkaufsrechte für Leukozyt-Interferon bei der Genentech gepostet. In dieser Studie von Wood Mackenzie über Pharmaindustrie nimmt Hoffmann LaRoche Rang 4 ein.
Das ist die Einmacht, die nichts weiter als Monopoly. Das ist die Einspiel und Macht und sonst nichts. Da kommt die Welt, die mit dem großen Wörtern, mit dem großen Weisheit, mit dem großen Kapital, mit dem großen Menschenmaterial. Wann gibt es endlich wieder Krieg? Wann gibt es endlich wieder Krieg? Wann gibt es wieder Krieg? Thank you.
Macht.
Der Tag glüht heiß
oder eiskalt die Nacht.
Bestaubt sind die Gesichter, doch froh ist unser Sinn. Es braust unser Panzer im Sturmwind dahin. Tralali, tralala, tralali, tralala. Wer steht, der kann auch siegen. Wer fällt, der bleibt liegen. Wer übrig bleibt, hat recht. Und wer entflieht, ist schlecht. Tralali, tralala, tralali, tralala.
Apropos Krieg, Gentechnologie ist auch militärisch verwendbar. Letztlich haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, wie man ein Gen anbaut, das körpereigene Morphin herstellt. Die körpereigenen Morphin werden US-Soldaten in Depots eingepflanzt, damit sie weniger Angst und weniger Hemmungen haben beim Fighten. Die zwei wichtigsten Firmen, die sich ausschließlich mit Gentechnologie umschlagen, sind Biogen AG und Genentech. Biogen gibt es seit 1978. Eigentlich ist sie nichts anderes als ein Team von Forschern, die ihre Erkenntnisse von den Universitäten jetzt auch industriell zu vermarkten versuchen. Tonangebend sind der Bernhard Masch von der Uni Genf und der Charles Weissmann von der Uni Zürich. Der Weissmann hat das erste geschafft, Interferon zu klonen, also genetisch zu vermehren. Die Wissenschaftler haben, um ihre Firma finanziell abzustützen, verschiedene Konzerne eine Beteiligung angeboten. Monsanto und Schering ist mit je 11% beteiligt, International Nickel mit 23%. Aber der Hauptanteil der Aktien liegt immer noch bei den Wissenschaftlern selber. Vielleicht weil der Gilgen ein Studienkollege ist vom Weissmann, hat die Erziehungsdirektion frühzeitig mit der Biogen AG einen Vertrag abgeschlossen, der festhält, dass der Kanton Zürich bei allfälligen Gewinnen adäquat zu beteiligen wäre. Die Genentech ist ähnlich aufgebaut wie die Biogen. Auch sie ist von zwei Uniprofessoren gegründet worden. Der Hauptsitz ist in San Francisco, aber ein wichtiger Ableger ist in Genf. Praktisch die gesamte Belegschaft hat Aktien, und auch da sichert die Beteiligung von Konzernen die Finanzen ab. Monsanto und der International Nickel sind mit je 5% beteiligt, die Lubrizol mit 20%. Die Genentech hat als erste Firma Humaninsulin auf den Markt gebracht. Auch bei ihr liegt der Schwerpunkt bei der Erforschung von Interferon. Hoffmann-La-Roche hat sich bereits das Verkaufsrecht von Leukozyt-Interferon von der Genentech gesichert. Ein wichtiger Aspekt bei der Entstehung von diesen Gen-Beta-Firmen finde ich, dass die Grenzen zwischen der Forschung für die Uni und die Forschung für die Industrie völlig verschwimmen. Der Weissmann wie der Mach, sind immer noch an der Uni beschäftigt. Ein amerikanischer Kollege von ihnen hat weg von der Uni, wo er seine eigene Gamebude aufgetan hat. Die Uni Zürich gehört übrigens weltweit zu den drei bedeutendsten Universitäten punkto Genforschung. Der Nationalrat Prämi hat mal anlässlich von einer Veranstaltung von der Gesellschaft zur Förderung von der industrieorientierten Forschung an den Schweizer Hochschulen gesagt, dass Forschungssubventionen die etablierteste und diskreteste Form von Arbeitsplätzen und Strukturerhaltung sei. Bei der Kreditvergabe im Nationalfonds wird das Jahr Biotechnologie höchste Priorität haben, und zwar in Absprache mit den Universitäten, die ebenfalls ihre biotechnologischen Anstrengungen verstärken wollen. Die Dimension dieser neuen Technologie ist etwa vergleichbar mit der Einführung von Mikroelektronik oder mit der Erfindung von Plastik. Wie immer in solchen Situationen werden einem Argumente auftischt, die wenig mit dem Profit von Einzelnen zu tun haben. Die Woche, die Zeitschrift sagt beispielsweise, neue Hoffnung für den in allen Fugen krachenden Werkplatz Schweiz. Während sich aus den bisherigen Wohlstandsbringern Textil und Uhren, Metall und Maschinen, Bau und Tourismus die Alarmmeldungen häufen, bereitet sich eine interdisziplinäre Wissenschaft darauf vor, eine neue industrielle Basis aufzubauen. Das Rettungswunder soll dank einer Aktivität gelingen, in der sich die Schweiz fast unbemerkt zur heimlichen Großmacht entwickelt hat, der Biotechnologie. Und aus einem Film von der Schweizer Pharmaindustrie: Dem Tempo, mit dem wir unsere Umwelt verändern, können unsere natürlichen Anpassungsmechanismen nicht mehr folgen. Der wiederangepasste Mensch, Albtraum oder Wunschtraum, auf jeden Fall eine biologische Notwendigkeit. Die Hochschule und die Industrie kennen ihre Verantwortung. Das Ganze auf einer Ebene plumper. Bei der Genmanipulation an der Nutzpflanze hat es geheißen, so werde der Hunger in den Griff gekriegt. Übrigens stimmt das auch, aber Hunger ist durch das zu einer Waffe gegen die Hungernden geworden. Bei der Genmanipulation an den Menschen heisst es jetzt, man will den Erbkrankheiten auf den Leib rücken. Aber was heisst denn das Erbkrank? Jeder Mensch hat eine Anzahl defekte Gene.